dem Judasbrief zu wenden. Judas, der Halbbruder Jesu, schreibt diesen Brief mit der Absicht, mit dem Anliegen, die Geschwister von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, was sie in Christus haben. Und wir erwarten eigentlich, ja, dass er spricht davon, was Christus ihn erworben hat, aber der Heilige Geist führt ihn anders.
Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes mit Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen.
Ja, der Heilige Geist führt den Judas dahin, dass er die Glaubensgeschwister, statt sie mit den, ja, von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, von den Segnungen, die Christus erworben hat, führt er ihn dahin, ihnen zu schreiben, dass sie für den Glauben, das heißt für das Glaubenssystem, die Glaubenslehre, kämpfen müssen. Weil sich Leute eingeschlichen haben in die Gemeinde, in die Hände Christenheit, die die Gnade in Ausschweifung verdrehen. Wir denken vielleicht, wenn Ehrlehrer kommen in die Gemeinde, dann würden wir sie sofort erkennen. Die sehen böse aus oder tragen also komische Masken. Nein, man wird es erkennen, aber wir lesen hier, es haben sich etliche unbemerkt eingeschlichen. Also es ist nicht so einfach, so offensichtlich. Deswegen schreibt Judas diesen Brief, deswegen weist das Heilige Geist darauf hin. Eine sehr verbreitete Form heute von unterschiedlichen Lehren, auch von ihr Lehren, die die Gnade verdrängen, ist das, dass man sagt, ich verstehe die Bibel so. Meine Gemeinde und die Gemeinderichtung, in der ich gerade bin, die versteht diesen Abschnitt so. Was sagt Gottes Wort zu diesem Denken? 2. Petrus 1, Vers 20.
Dabei sollte ich vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet.
Gottes Geist hat Dinge aufschreiben lassen mit einer ganz speziellen Bedeutung, mit einem ganz bestimmten Willen und einer Aussage. Und die ist nicht uns Menschen geprägt von unserem Zeitgeist und unserer Philosophie und Denkrichtung, unserem Geschlecht, unserer Kultur, ja, wie wir groß geworden sind, überlassen, sondern wir müssen Gottes Wort so auslegen, wie er es gemeint hat, wie der Heilige Geist es gemeint hat. Wie können wir das, indem wir den ganzen Ratschluss Gottes kennen und sauber erforschen, und wirklich gucken, was steht da und was steht insgesamt da. Und nicht, wie verstehen wir das, wie wollen wir es verstehen. Gerade für diese Zeit, in der wir leben, kurz vor der Wiederkunft Christi, ist Folgendes vorausgesagt, 2. Timotheus 3.
Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden... Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab.
Ja, in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Christi werden die Menschen und dann folgt ein ganzer Katalog an bestimmten Verhaltensweisen, was Menschen tun. Hier in Vers 5 wird der Grundsatz, das Prinzip dargelegt. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Gott hat in uns Liebe hineingelegt, die gut ist. Liebe zum Beispiel zu unseren Eltern, Liebe zu unseren Kindern, wie er uns geschenkt. Das ist gut, Aber selbst diese gute, von Gott gegebene Liebe tritt in den Hintergrund zu der Liebe zu Gott, zu der Beziehung zu Gott. Und hier in den letzten Tagen ist es nicht mal mehr gute, von Gott gegebene Liebe, sondern völlig egoistische Liebe. Hier geht es nur um mich, mein Vergnügen. Die wird davon abhängig, Gott an erster Stelle zu stellen. Dabei tun das Leute, die einen äußeren Schein von Gottes Wort haben. Das hängt natürlich von Kultur zu Kultur, sieht das ganz anders aus. Manche geben sich als Christen, sind vielleicht auch das Effektivste, selber zutiefst überzeugt, dass sie Kinder Gottes, Christen sind. Aber wir lesen hier, dass sie die Kraft verleugnen. Sie kennen die Kraft nicht. Was ist die Kraft Gottes? Das haben wir schon gesehen, dafür kennen wir die Bibel. Die Kraft Gottes ist das übernatürliche Wunder, dass er Menschen in Christus hineinversetzt. Er rechnet ihnen die Gerechtigkeit Jesu Christi zu. Und wie die zweite Seite einer Medaille spricht die Bibel davon, dass nicht nur Menschen in Christus hineinversetzt werden, sondern auch, dass Christus in den Menschen wirkt. Das Thema heißt Christus in euch, Christus in mir, in jedem persönlich. Das kriegen wir in Galater 2, Vers 20, da etwas genauer erklärt.
Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.
Das haben wir anhand des Alten Testamentes illustriert bekommen, besonders an der Geschichte des Volkes Israel. Wir haben uns das schon mal vor Augen geführt. Israel als Volk war in Ägypten der Sklaverei, versklavt unter die Ägypter. Gott erweist seine übernatürliche Kraft, indem er sie rausführt, ein Gewässer teilt, das Rote Meer, und sie aus Ägypten rausführt. Wir können das vergleichen mit dem völlig übernatürlichen Eingreifen, dass Gott Jesus Christus entführt und Jesus stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz stirbt und so aus der Sklaverei der Sünde befreit. Aber vielleicht haben wir uns schon mal gefragt, warum Israel in die Wüste gelandet ist. Erstmal, Gott hat ihnen Kanaan versprochen, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Beste Bedingungen. Aber um diesen besten Bedingungen, die Verheißung Gottes zu erleben, musste sie noch ein zweites Gewässer durchschreiten. Über die Fürsprache Gottes wirken. Und das können wir nach Galater 2,20 mit auch wieder mit einem Kreuz vergleichen. Ich sterbe in mir selber. Ich sterbe meine Überzeugung, ich schaffe das selber. Ich ordne mich bedingungslos Gott unter und sein Wirken. Das ist Christus in mir. Ich habe ja, oder viele von uns sind irgendwie mathematisch ein bisschen bewandert, keine Angst. Ich probiere das hier nochmal auf andere Art darzustellen, mit einem, ja, mit einer Grafik, mit einem, auf der X-Achse ist auf jeden Fall die Zeit von unserer Geburt bis zu unserem Tod. Und auf der Y-Achse davon, wie wir Gottes Maßstab ernst sehen. Wir werden geboren. Als Babys, die ersten Monate, ist es Gott ziemlich egal. Wenn wir das wollen, wenn wir hungrig sind, schreien wir. Wenn wir sonst etwas wollen, wenn wir es kriegen, schreien wir auch. Wir denken nur an uns. Gott ist uns völlig egal. dann im Kleinkindalter fange ich vielleicht an, viele Kinder fangen an, irgendwie sich an die Regeln zu halten, Gott ein bisschen ernst zu nehmen. Sie kommen aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Sie merken irgendwann, wie ich das tue, habe ich dadurch vielleicht Nachteile. Andere tun es nicht. Und sie hören schnell wieder damit auf, Gottes Maßstab ernst zu nehmen. Die Bibel spricht davon, 1. Mose 8, Vers 21, dass ab unserer Jugendzeit das Trachten unseres Herzens böse ist. Hier geht es nicht um das Thema der sündigen Natur, nicht um das Thema der Erbsünde. Wir sind natürlich von Anfang an verdorben. Hier geht es um die Willensentscheidung, gegen Gott gerecht zu sein. Ich will meinen Willen. Das muss immer heißen, dass ich böse auf Gott bin. Kann auch heißen, es ist mir völlig egal. Ich tue auf jeden Fall meinen Willen. Ab der Jugendzeit, ab dem Moment, wo ein Mensch entscheiden kann, wenn ich entscheiden kann, entscheide ich mich gegen Gott. Dann lebe ich. Gottes Maßstab ist mir ziemlich egal. Ich probiere als Mensch auf meine Art Erfüllung, Freude und ein sinnvolles Leben zu führen. Aber ich komme vielleicht an den Punkt, wo ich merke, ich schaffe es gar nicht. Ohne Gottes Maßstab finde ich keine Erfüllung. Und ich wende mich wieder etwas Gottes Maßstäben zu. Ich nehme Gottes Wort etwas ernster. Vielleicht habe ich auch Nachbarn, die Christen sind und mit denen ich die Bibel lese, wo ich das ein bisschen mehr kennenlerne und merke, aha, das ist doch nicht so, wie ich dachte. Deswegen wende ich mich Gottes Maßstäben zu. Ich will auf einmal. Aber auch hier komme ich nur an einen bestimmten Punkt, bis zu einem gewissen Grad. Dann wird mir aber durch die Nachbarn vielleicht und durch das Bibellesen das Evangelium klar. Ich glaube das Evangelium. Konkreter gesagt, ich vertraue auf den Opfertod Jesu Christi, dass er für meine Schuld gestorben ist. Und in dem Moment passiert Folgendes. Ich werde gerecht vor Gott. Die Bibel spricht sogar davon, dass man vollkommen ist, dass man heilig ist. Was dort geschehen und wie? Die Gerechtigkeit Jesu Christi wird mir, dem Sünder, aus Gnade, als unverdientes Geschenk zugerechnet. Wir können das als die Stellung in Christus bezeichnen. Wir sind vor Gott in Gottes Augen vollkommen. Er sieht die Gerechtigkeit Jesu Christi. Aber dass das, was Gott sieht, was sehen unsere Mitmenschen, unsere Kinder und Ehepartner oder egal wie alt wir sind, unsere Mitschüler, sie sehen unser Verhalten. Und ab dem Moment kann sich unser Verhalten in der Kraft Christi ändern. Vorher war es begrenzt. Unsere Verhaltensmittel, wie wir dem Maßstäben Gottes ähnlicher werden können. Ab dem Moment, wo wir von oben geboren sind, sind wir vor Gott gerecht, vollkommen, aber wir haben die Kraft bekommen, unser Verhalten auch zu ändern. Und das geschieht dann in der Kraft Christi bis zum Tod. Die Bibel spricht davon, dass wir zu Lebzeiten hier auf der Erde niemals in der Verhalten und der Stellung gleich werden. Also sinnlos vollkommen, das ist unsere Stellung vor Gott, niemals unser Verhalten. Unser Verhalten kann aber natürlich auch anders aussehen, zum Beispiel so. Was ist hier los? Warum sind da so was früher noch soziale Streiten, das sind grundlegende Entscheidungen, Unterordnungsentscheidungen, Unterordnungsschritte nach Galater 2 können wir es auch nennen. Ich habe meinen Eigenwillen gekreuzigt. Ich ordne mich dem unter, was Gott in seinem Wort, was Gott mir sagt. Mein Verhalten ändert sich in der Kraft Christi. Nicht ich mache das, sondern Gott macht das in mir. Vielleicht haben manche von uns eine Skepsis gegen gerade und sagt, mein Leben verläuft aber nichts gerade. Bei mir geht das eher in Wellen und phasenweise, ist so schön gleichmäßig, kein Problem. Es geht natürlich auch hier um Tendenzen, um eine Illustration. Wir treffen manchmal schlechte Entscheidungen, treten auf die Stelle, auch als Christen. Ist passiert, vielleicht gehen wir auch ein Stück in unser Verhalten zurück durch schlechte Entscheidungen, aber der Weg, die Tendenz für ein Kind Gottes ist, dass unser Verhalten, der Stellung, die wir vor Gott schon lange haben, ab der Neugeburt, angleicht, ähnlicher wird. Das ist genau die Botschaft des Judasbriefes, und wir haben schon am Beispiel des Volkes Israel gesehen, wie Ungleichgewicht zwischen Stellung und Verhalten aussieht. Das Volk Israel ist aus der Sklaverei befreit, das ist seine Stellung, aber sie vertrauen auf ihre eigene Kraft. Gott führt sie in den Rand von Kanaan, Kadesh Barnea. Sie gucken sich Kanaan an, das Land, was Gott ihnen zugesagt hat, und sie sagen, wir schaffen es nicht in eigene Kraft, wir kommen da nicht rein. Gott hatte nie gesagt, dass sie das in eigene Kraft hatten, schaffen sollten. Er hat gesagt, ich bringe euch da rein. Ihr Verhalten ist, wir schaffen das nicht. In eigener Kraft ungleich die Stellung, dass sie Kinder Gottes sind und Gott das macht. Sie vertrauen nicht Gott, sondern sie vertrauen sich selber. Das nächste Beispiel im Judasbrief sind Engel. Engel sind besondere Geschöpfe Gottes, das ist ihre Stellung. Gott hat ihnen bestimmte Aufgaben gegeben. Dann gibt es einen Teil von Engeln, die sich nicht an den Herrschaftsbereich gehalten haben. So sagt es uns Judas Brief, das ist ihr Verhalten, ungleich der Stellung, sie gehorchen Gott nicht. Und das wird bestraft, genau wie es in das Volk Israel bestraft wurde. Das dritte Beispiel, das hier angeführt wird, sind die Städte Sodom und Gomorra und das, was da rumliegt. Damit sind natürlich die Menschen, die da wohnen, gemeint. Menschen, das ist ihre Stellung. Aber diese Menschen handeln egoistisch. Sodom und Gomorra, auch heute noch, steht für moralische Verdorbenheit, für Unzucht. Gott hat uns Menschen ganz bewusst als Mann und Frau geschaffen. Unterschiedlich und geschlechtlich. Gott hat uns ein Geschlecht gegeben. Das dient nicht nur zur Fortpflanzung, sondern auch zu großer, großer Freude, so hat Gott gedacht. Es kann natürlich verdreht werden. Und die Freude der Geschlechtlichkeit, die Gott gedacht hat für uns als Menschen, muss, da findet sich daran, wie wir nach seinen Regeln spielen. Und das ist für die Geschlechtlichkeit ganz klar der lebenslange Bund von einem Mann und einer Frau, den Gott als Ehe definiert. Die Menschen, insbesondere Sodom und Gomorra, haben sich nicht daran gehalten. Sie haben getan, was sie für richtig gehalten haben, was sie wollten. Also ihr Verhalten entspricht auch nicht ihrer Stellung. Dritte Beispiel. Diese Beispiele führt Judas an und dann macht er weiter in Vers 8. Dort schreibt er:
Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte.
Mit diesen sind die Ehelehrer, die sich eingeschlichen haben, gemeint. Obwohl man an der Geschichte sehen kann, an diesen drei Beispielen, die Judas gerade erklärt, für alle erkenntlich und sichtbar, obwohl Gott jedes Mal mit Gericht, mit Strafe geantwortet hat, so lesen wir es dort, handeln trotzdem die Ehelehrer auf gleiche Weise. Sie beflecken das Fleisch, das heißt, sie sündigen, sie halten sich nicht an Gottes Regel, sie verleiden zu Unmoral, sie verachten Herrschaften, das wird hier gesagt, das ist auch klar, was das ist, und sie lästern Mächte. Damit wir das, dieses Mächte lästern, nicht eigenwillig deuten, so wie wir das gerade verstehen wollen, wird es uns in den nächsten Versen erklärt. Verse 9 und 10.
Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen, was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich.
Michael ist ein Engel, ein besonderer Engel, Erzengel, das spielt auf seine Hierarchie an. Der Teufel ist der oberste Engel. In der Hierarchie der Engel ganz oben, er hat sich überhoben, er wollte sich Gott gleich machen und ist dadurch gefallen. Wir wissen aus der Geschichte auch, dass Mose das Land Kanaan nur gesehen hat, aber nicht reingekommen ist und vorher gestorben. Gott wollte nun diesen Leib von Mose zu sich nehmen. Er wollte nicht, dass er begraben wird, damit es dann keine Kultstätte wird, zu der dann das Volk Israel hinpilgert und Götzendienst betreibt, weil sie Mose verehrt. Deswegen wollte Gott den Leib Mose wegnehmen. Das hat er Michael als einen der Engel gedacht und Michael wollte es ausführen. Der Teufel aber wollte natürlich dagegen angehen. Er wollte den Leib haben und das Volk Israel zum Götzendienst verführen. Was macht Michael nun? Obwohl er weiß, dass er auf der Seite Gottes steht und Gott unendlich viel stärker ist als der Teufel, erkennt er die Hierarchie, dass der Teufel als Engel, als oberster Engel eigentlich über ihn steht, an und sagt: Gott strafe dich, weil der über ihn steht, nicht Michael, auch wenn er auf Gottes Seite steht. Und dann wird erklärt, diese, das heißt die Ehelehrer, lästern alles, was sie nicht verstehen. Wir darüber nachdenken, dass genau das, was heute stattfindet, in der Christenheit. Christen tun höchstens das, was sie verstehen. Das wird uns überall gelehrt und beigebracht. Wir halten uns nicht an Gottes Wort, was er uns sagt. Wir halten uns höchstens daran, was wir verstehen, was wir für Durchschnitt finden, was wir nachvollziehen können. Wir halten uns nicht daran, was wir nicht verstehen. Wenn wir etwas nicht verstehen, gilt es nicht, tun wir es nicht. So sind wir gelehrt. Aber wir sehen, das ist das, was die Lehrer uns beibringen. Sie lästern Mächte, sie wird definiert, sie tun nur das, was sie verstehen. Das, was sie nicht verstehen, das reden sie schlecht, das lästern sie, das ziehen sie runter, das gilt nicht. Weiter heißt es, was sie aber von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Was ist hier mit unvernünftigen Tieren gemeint? Warum werden Tiere hier als unvernünftig bezeichnet? Manche Tiere sind ja treuer als Menschen und manche auch einfühlsamer, feinfühliger. Der Unterschied, den die Bibel aufzeigt zwischen Tieren und Menschen, ist, dass Gott den Menschen Vernunft gegeben hat. Die Fähigkeit zu denken, nachzudenken, Autorität zu erkennen, anzuerkennen und durch Verstandesentscheidungen, Vernunft, unsere natürlichen Regungen zu steuern, zu beherrschen. Tiere tun das nicht. Tiere handeln nach ihrem Instinkt, unvernünftig, ohne ihr Verhalten durch Anerkennen von Autorität zu Maßregeln zu beherrschen. Und dadurch, wenn Menschen auch so handeln, ohne sich zu beherrschen, indem sie ihren Instinkt, ihren Trieben folgen, verderben sie sich, werden sie zur Sünde verleitet, sündigen sie. Sie glauben nicht, sie halten sich nicht an das, was Gott ihnen gesagt hat. Und für diesen Unglauben, der das eigentlich ist, das Nicht-Anerkennen von Gottes Wort, von Gottes Maßstäben, werden nun drei Beispiele angeführt im Judasbrief. Das Beispiel von Kain, das Beispiel von Abidjan und das Beispiel von Korah. Kain hat ja ein Opfer dargebracht, Kain und Abel, wir kennen die Geschichte, und zeigt damit, dass er auf seine eigene Kraft vertraut. Das Opfer, das die Schuld bedeckt, muss ihnen von Gott oder Adam erklärt worden sein. Schuld bedecken, stellvertretend, kann nur ein Geschöpf, das gegeben wird an meiner Stadt. Deswegen hat Abel ein Tier geopfert. Tieropfer ist Gottes Weg, wie er Stellvertretung zurechnet, erstmal auf die Tiere, in der Erfüllung dann natürlich auf Jesus Christus. Kain hat aber nicht ein Tier gebracht, sondern sich seine besten Werke, die Früchte seiner Arbeit, sein Bestes. Es ist gut, das Beste für Gott zu geben. Ja, das ist nicht der Punkt. Aber auch das Beste, was wir geben, kann niemals unsere Schuld vor Gott sühnen. Das kann nur ein Opfer. Das muss Gott uns zurechnen. Das hat Jesus Christus getan und auf ihn vertrauen wir. Kain steht also für das Vertrauen auf die eigene Kraft, nicht auf Gottes Gnade, auf Gottes Wissen. Bileam, ein Wahrsager, aber das würden wir gleich mit Okkultismus sagen, vielleicht ein Prophet, jemand, der Gottes Wort erkannt hat und weitergegeben hat. Aber zu Bileam ist der König Balak gekommen, der Moabiter König, der Israel bekämpfen und besiegen wollte. Und fragte Bileam, wie er das machen soll. Bileam erkennt, Gott sagte sie, dass Gott das Volk Israel siegen will. Das ist natürlich nicht das, was Balak hören will. Balak will es ja besiegen, bekämpfen. Und deswegen überlegt Bileam, wie kriege ich es hin, dass sie dem Balak so was sagt, was sie hören will, damit er mich belohnt. Bileam ging es nicht darum, Gottes Willen weiter zu sagen und Gott zu dienen, sondern ihm ging es darum, die Belohnung von Balak zu bekommen. Bileam vertraute ihm oder ihm war das Geld wichtiger als die Beziehung zu Gott. Dafür steht Peter. Korah der Wüstenzeit kam irgendwann auf die Idee, ich halte mich nicht daran, dass Aaron, der von Gott eingesetzte Hohepriester, sagt, sondern Aaron ist aus dem Stamm Levi, Korah auch, ich bin genauso wertvoll, ich mache, was ich will. Korah hält sich nicht an die von Gott eingesetzten Ordnungen. Wie reagierte Gott? Er bestraft Korah, genau wie das bisher gezeigt wurde. Das Ungleichgewicht zwischen Stellung, was wir sind vor Gott, und unser Verhalten, dem Vertrauen auf Gott oder auf das eigene, der Unglaube, führt immer zu Gericht Gottes, immer zu negativen Konsequenzen. Mit Blick auf die Uhr denke ich, dass wir bis hier machen, aber ich möchte nicht mit diesen Beispielen des Unglaubens enden, auch die Judasbrief endlich zu, sondern es geht weiter. Wir springen jetzt mal zu Vers 20 und 21, wo es heißt.
Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben.
Auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen. Gott ist gut und meint es gut mit uns. Wem? Weil hier noch zwei Befehlsformen, zwei Dinge, die von uns abhängen, bewahren und hoffen. Da aber irgendwie noch so ein bisschen Zweifel sind, schaffe ich das mein Leben lang. Kann ich bestehen vor Gott. Die möchte ich weiterlesen. Vers 24 heißt es dann.
Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Gott ist es. Gott steht dafür ein, dass wir das Ziel erreichen, zu dem er uns bestimmt hat. Vor Gott sind wir schon ab dem Moment der Neugeburt vollkommen und heilig. Und so weit soll sich dem anpassen, aber wir sind ja schon vor Gott.